Kanadischer Winter von Giles Blunt. Es liest Andreas Ladwig. 2. Vom Government Dock zu den 7 Meilen westlich gelegenen Manitou Islands verlief wie ein blassblaues Band ein vom Schneepflug geräumter Streifen über den See. Die Inhaber der Motels am Seeufer hatten den Schnee räumen lassen, um Eisfische, ihre wichtigste Kundschaft in den Wintermonaten, anzulocken. Im Februar konnten Autos und sogar Lastwagen ohne Gefahr über das Eis fahren. Es war allerdings nicht klug, schneller als 15 bis 25 Stundenkilometer zu fahren. Der Konvoi aus 4 Fahrzeugen, in deren Scheinwerferlicht der aufgewirbelte Schnee in hellen Prismen leuchtete, bewegte sich langsam über das Eis. Cardinal und Delorme saßen schweigend im ersten Wagen. Ab und zu beugte sich Delorme hinüber, um die Windschutzscheibe auf Cardinals Seite freizukratzen. Das Eis fiel in Spänen herab und schmolz auf dem Armaturenbrett und auf den Oberschenkeln. »Kommt mir vor, als würden wir auf dem Mond landen.« Ihre Stimme war über dem Knirschen der Schaltung und dem Lärm des Heizgebläses kaum zu hören. Um sie herum lag Schnee in den verschiedensten Tönungen. Von knochenbleich bis anthrazitgrau. Und in den Senken der Schneeverwehungen spielte er sogar ins Dunkelviolette. Cardinal beobachtete im Rückspiegel den nachfolgenden Konvoi. Das Auto des Coroners, dahinter die Scheinwerfer des Wagens der Spurensicherung und am Schluss der LKW. Ein paar Minuten später tauchten vor ihnen im Scheinwerferlicht die unregelmäßigen Konturen von Windigo Island auf. Die Insel war winzig, nicht größer als 300 Quadratmeter, und hatte nur einen schmalen, felsigen Uferstreifen, wie Cardinal von seinen sommerlichen Segeltouren wusste. Aus dem Kiefernwald ragte wie ein Kommandoturm der Holzbau des Schachteingangs. Im Mondlicht hatten die Schatten messerscharfe Konturen, die hin und her sprangen und zitterten, als sie sich näherten. Die Fahrzeuge kamen nacheinander an und parkten in einer Reihe. Das Licht der Scheinwerfer bildete zusammen einen langgezogenen weißen Wall, dahinter nichts als Finsternis. Cardinal und die anderen versammelten sich auf dem Eis. In ihren langen, schweren Mänteln und unförmigen, wadenhohen Schneestiefeln sahen sie aus wie die Mitglieder einer Mondlandungsexpedition. Klamm vor Kälte traten sie von einem Fuß auf den anderen. Insgesamt waren sie 8. Cardinal und Delorme, Dr. Barnhouse, der Coroner, Arsenault und Collingwood, die Männer von der Spurensicherung, Larry Burke und Ken Shallagy, blau uniformierte Beamte im Streifendienst und Jerry Commander von der Ontario Provincial Police, der als letzter in einem Zivilfahrzeug angekommen war. Die Ontario Provincial Police, kurz OPP, war für die Sicherheit auf den Fernstraßen verantwortlich und versah alle polizeilichen Aufgaben in Gemeinden, die über keinen eigenen Polizeiposten verfügten. Sie hatte auch die polizeiliche Hoheit über die Seen- und Indigenenreservate. Doch bei Jerry brauchte man Diskussionen über Fragen der Zuständigkeit nicht zu fürchten. Alle 8 hatten sich in einem unregelmäßigen Halbkreis aufgestellt und warfen im Scheinwerferlicht lange Schatten. Barnhouse sprach als erster. »Sollten Sie nicht eine Schelle um den Hals tragen?« Das war seine Art, Cardinal zu begrüßen. »Ich habe gehört, Sie hätten den Aussatz.« »Schon wieder am Abklingen«, erwiderte Cardinal. Barnhouse hatte das Temperament einer angriffslustigen Bulldogge. Mit seiner untersetzten Gestalt und seinem breiten Rücken sah er eher aus wie ein Ringer. Obwohl oder vielleicht gerade weil der Schwerpunkt seines Körpers so tief lag, hatte er eine sehr hohe Meinung von sich. Cardinal deutete mit dem Kopf auf den großen, hageren Mann am Rand des Halbkreises. »Kennen Sie Jerry Commander?« »Ob ich ihn kenne, bis zum Erbrechen«, bellte Barnhouse. »Mr. Commander war früher bei der Stadtpolizei, bis er wieder dem Ruf der Wildnis folgte. Ich bin jetzt bei der OPP«, stellte Jerry sachlich fest. »Eine Leiche mitten im See bedeutet doch wohl, dass Sie eine Autopsie veranlassen werden, Doc, oder?« »Sie brauchen mir nicht zu sagen, was ich zu tun habe. Wo ist die Spürnase, die das Teil entdeckt hat?« Ken Shallagy trat vor. »Wir haben die Leiche nicht entdeckt. Ein paar Kinder sind draufgestoßen. So gegen 4 Uhr nachmittags. Larry Burke und ich hatten Dienst, als der Anruf kam. Wir haben uns die Leiche angesehen, den Fundort abgesperrt und die Zentrale benachrichtigt. McLeod hatte bei Gericht zu tun, deshalb haben wir Detective Sergeant Dyson angerufen, und der hat vermutlich Detective Cardinal hinzugezogen. Den talentierten Mr. Cardinal, murmelte Barnhaus vieldeutig, dann fuhr er fort, machen wir uns zunächst mit Taschenlampen an die Arbeit. Ich möchte nicht, dass durch das Aufstellen von Scheinwerfern und so einem Zeug hier irgendetwas verändert wird. Er marschierte auf die Felsen zu. Cardinal wollte etwas sagen, doch Jerry Commander hatte den gleichen Gedanken und kam ihm zuvor. Aber bitte im Gänsemarsch, Jungs. Ich bin kein Junge, bemerkte Kollegin Delorme unter ihrer Kapuze hervor. Naja, grummelte Jerry, im Moment kommt der kleine Unterschied nicht so gut raus. Barnhaus bedeutete Burke und Shallagy voranzugehen, und in den folgenden Minuten war nur das Knirschen von Stiefeln auf dem vereisten Boden zu hören. Die Kälte biss Cardinal ins Gesicht. Hinter den Felsen am Ufer des Sees war das Glitzern einer fernen Lichterkette zu erkennen, das Chippewa-Reservat, Jerry Commanders Revier. Shallagy und Burke warteten am Maschendrahtzaun, der den Eingang zum Schacht umgab, auf die anderen. Delorme stupste Cardinal mit ihrem gepolsterten Ellbogen an. Sie zeigte auf einen Gegenstand etwa einen Meter vom Gatter entfernt. »Leute, habt ihr das Schloss da angerührt?« fragte Cardinal die beiden Polizisten. »Es war schon so«, beteuerte Shallagy. »Wir haben uns gedacht, dass wir es lieber so lassen.« Und Burke ergänzte, »die Kinder sagen, das Schloss war schon aufgebrochen.« Delorme holte eine Plastiktüte aus ihrer Tasche, doch Arsenault, der als Spurensicherungsexperte auf alles vorbereitet war, reichte ihr eine kleine Papiertüte. »Nehmen Sie lieber das hier. Alles, was nass geworden ist, verändert sich in Plastik.« Cardinal war froh, dass es gleich passiert war und jemand anderes seine Kollegin noch rechtzeitig gestoppt hatte. Delorme war eine gute Ermittlerin und darum war sie bei der Sonderermittlung gut aufgehoben. Durch minutiöse Recherchen hatte sie es ganz allein geschafft, einen Ex-Bürgermeister und mehrere Ratsmitglieder hinter Gitter zu bringen. Doch das hatte nichts mit Spurensicherung zu tun. Von nun an würde sie sich aufs Zuschauen beschränken, und das war Cardinal ganz recht. Einer nach dem anderen schlüpften sie unter dem Absperrband hindurch und folgten dann Burke und Shallagy zum Schachteingang.